Wir haben eben davon gesungen, dass Gott uns Türen öffnet. Gott öffnet jedem die Tür, jedem, der ihn fragt. Er nimmt die Schuld und gibt Liebe dafür, denn er hat es uns gesagt, er hat es uns versprochen. Ich denke, das sind Worte, die an jeder von uns nicht oft genug sagen kann, sich ins Gedächtnis rufen kann. Gott öffnet jedem die Tür. Und ich denke, wir erleben das auch jeden Tag, obwohl wir schon lange zu ihm gehören, erleben wir es, dass er uns Türen öffnet. Nicht nur, indem er uns Rettung schenkt, sondern indem er uns auch leitet und führt und uns Türen öffnet, wo wir hineingehen können und unsere Gelegenheiten nutzen können, um seine Liebe, sein Wesen weiterzugeben. Ich werde uns heute einige Verse lesen aus dem Philipperbrief. Der Text steht in Philippa Kapitel 3, Verse 20, 21 und ich lese nach den ersten Versen Kapitel 4. Das ist so ein Verbindungsvers zwischen den beiden Themen. Philippa Kapitel 3, 20, 21 und Kapitel 4, Vers 1. Ich bitte, dass wir zu der Schriftlesung aufstehen, wo es möglich ist. Denn unsere bürgerliche Heimat hat ihren Bestand in den Himmeln, von woher wir auch einen Retter erwarten, den Herrn Jesus Christus, der unseren Leib der Niedrigkeit umwandeln wird, damit er seinem Leibe der Herrlichkeit gleichgestaltet wird, nach dem Wirken seiner Kraft, mit der er auch alles sich selbst zu unterordnen vermag. Daher, meine Geliebten, und ersehnten Brüder, meine Freude und Krone, auf diese Weise steht fest im Herrn, Geliebte. Wir dürfen uns wieder hinsetzen. Ich denke, wir merken schon bei der Begegnung mit anderen Menschen, welcher Art von Natur der andere Mensch ist, ob er ein sehr festes Auftreten hat, ob er sicher ist, ob er selbstsicher ist oder ob er labil ist, ob er Hilfe erwartet, ob er Hilfe braucht. Ich werde heute darüber sprechen, was der Apostel Paulus hier auch erwähnt und sagt, daher, meine geliebten Brüder, in dieser Weise steht fest in dem Herrn. Es wird mir mit der Zeit, die ich lebe, ich bin schon 42 Jahre alt, für manch einen viel zu jung, für manch einen schon sehr alt. Doch immer wieder komme ich zu der Überzeugung, wie wichtig Festigkeit ist im Alltag, wie wichtig ist Festigkeit in meinem inneren Menschen ist. Wie wichtig es ist, dass nicht jedes beliebige Ereignis in meinem Leben mich aus der Bahn wirft, mir sozusagen der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Ich bin so froh, dass der Herr uns sein Wort gibt, das uns klar und deutlich zeigt, auf diese Weise, wenn ihr so lebt, wenn ihr so eine Gesinnung habt, auf diese Weise seid fest, fest im Herrn. Fest in ihm, das ist wichtig, das ist sehr, sehr wichtig. Denn unsere bürgerliche Heimat hat ihren Bestand in den Himmeln, von woher wir auch einen Retter erwarten, den Herrn Jesus Christus. Ich habe meinen Text oder diesen Text in drei Bereiche aufgeteilt. Und zwar möchte ich darüber sprechen, wo unsere bürgerliche Heimat ist. Zweitens will ich darüber sprechen, dass wir einen Retter erwarten. Und drittens möchte ich darüber sprechen, dass er uns verändert, dass er uns dauernd verändert, dieser Retter. Das trägt zu unserer Festigkeit bei. Nun, wenn wir das Kapitel vorher lesen, dann merken wir, dass der Apostel Paulus noch viel mehr nennt, viel mehr erwähnt, was zu unserer Festigkeit dient. Und zwar spricht er darüber, lass ich mich warnen. Das sind zum Beispiel die Verse 2 bis 11. Ist meine Zielsetzung richtig? Ist Jesus Christus mein Ziel? Lasse ich mich warnen von anderen, von meinen Mitbrüdern und Mitschwestern auf diesem Weg? Verse 12 bis 16, halte ich mir Jesus als Lebensziel vor Augen? Ist Herr Jesus Christus mein Ziel? Ist er mein Vorbild? Ist er jemand, auf den ich aufschaue, der mich durch den Alltag durchträgt? Habe ich gute Vorbilder? Verse 17 bis 19. Er nennt da einige negative Vorbilder. Aber er stellt sich auch ganz klar als Vorbild hin. Und ich meine, das ist schon, man muss sehr viel Mut dazu haben, um sich selbst als Vorbild vor andere Menschen zu stellen und zu sagen, guckt, so wie ich das mache, so macht ihr es auch. Das macht der Apostel Paulus, Verse 17 bis 19. Und die Verse 20 bis 22, da erwähnt er noch den Grund, den Grundstock, worauf wir basieren sollten, was unsere Gedanken immer wieder, worauf sie feststehen sollten. Und zwar, sagt er hier, spricht er von einer bürgerlichen Heimat. Ich habe vor einiger Zeit ein kleines Interview gehört, wo Menschen sich darüber beschwerten, dass Leute aus anderen Ländern als Flüchtlinge, ich denke, das ist jetzt besonders aktuell, als Flüchtlinge in unser Land kommen. Und denen werden einfach Wohnstätten, ihnen werden Unterkünfte gegeben in den besten Gegenden der Stadt. Man regt sich darüber auf und man spricht darüber und sagt, naja, es gibt ja auch andere Stellen, warum unbedingt in der besten Gegend? Diese Menschen bringen ihre Sitten, die bringen ihren Lebensstil, die bringen sich selbst dahin, wo sie sind. Und man merkt, sie sind anders. Sie leben nicht so wie wir. Sie vertreten ihre bürgerliche Heimat, da wo sie eigentlich Bürger sind, vertreten sie in einem anderen Land. Es fällt sofort auf. Erst das Aussehen und danach das all das andere. Und ich frage mich und ich frage vielleicht uns alle, merkt man uns das an, merkt man mir das an im Alltag, dass ich eine andere bürgerliche Heimat habe? Hier in Detmold kennen uns ganz viele und ich muss mich schon wundern, wie viele Leute ich kenne, wenn ich mal auf der Straße bin. Ja, wir haben hier eine Gemeinde, jeder, wir kennen uns alle und schon, man trifft schon öfters jemanden auf der Straße. Aber auch andere Leute aus anderen Gemeinden, Detmold ist besonders reich gesegnet mit Gemeinden und wir merken, wir kennen diese Leute, wir wissen, es sind Christen. Nun nehmen wir mal an, wir fahren aber in eine andere Stadt, irgendwo nach Düsseldorf. Wird man da merken, dass ich Christ bin? Ich denke nicht. Ich steige aus der Straßenbahn, keiner kennt mich und keiner weiß, dass ich Christ bin. Vertrete ich oder strahle ich meine bürgerliche Heimat wieder da, wo ich bin? Mir ging es letztens im letzten Urlaub so, wir waren in Zadar und es kam jemand vorbei und lud uns zu einer Reise ein, schon die ganze Art von diesem Menschen. Die kam mir anders vor. Er sah nicht anders aus als andere. Er hatte auch Shorts an und hatte einen kleinen Bart, wie alle anderen. Aber als er mir das Ganze vorstellte und mit mir sprach, merkte ich, das ist ein Bruder im Herrn. Er hatte sein Fahrrad dabei. Als ich hier hinterher schaute, sah ich, er hat einen Fisch hinten drauf. Ich kam ihm hinterher und fragte ihn danach. Er sagte, ja. Eine kleine Gemeinde in Zadar versammelt sich jeden Sonntag. Er lud mich ein. Leider sollte das alles auf Kroatisch sein. Ich weiß, es gibt noch mehr Gemeinden in dieser Gegend. Da, wo ich anfange zu sprechen, da, wo ich anfange zu handeln, mein ganzer Lebensstil, spiegelt er meine bürgerliche Heimat wider. Wenn ich in Stresssituationen komme, wenn ich irgendetwas erlebe, was mir nicht passt, was jedem anderen nicht passen würde, wie reagiere ich dann? Was spiegele ich weiter? Ist das die bürgerliche Heimat, die wir im Himmel haben? Das ganze Wesen Jesu Christi. wir leben hier auf dieser Erde und die Bibel spricht aber davon, wir haben eine, sozusagen eine zweite Bürgerschaft, eine Bürgerschaft im Himmel. Offenbarung 12, Vers 12 lesen wir davon: Deswegen seid fröhlich und feiert ihr Himmel und die, die in ihnen das Wohnzelt haben. Wehe denen, die auf der Erde und auf dem Meer wohnen, weil der Teufel zu euch hin niederstieg mit großem Grimm, wissend, dass er wenig Zeit hat. Hier wird von Menschen gesprochen, die ihr Wohnzelt im Himmel haben und Menschen, die ihr Wohnzelt auf der Erde haben. Wir haben eine bürgerliche Heimat im Himmel. Das ist uns versprochen. Wir werden das noch weiterhin im Laufe der Predigt mit Bibelstellen belegen. Gott schenkt uns eine Heimat, die nicht hier auf der Erde ist. Und ich bin so froh darüber. Ich bin wirklich froh darüber im Alltag, dass dies nicht meine bleibende Stadt ist. Ich hoffe, Ihnen geht es genauso. Jemand sagte mal, Gott legt uns oft Dornen in die Nester, damit wir Flüge werden. Das tun einige Vögel. Sie bringen extra Dornen in die Nester, damit die kleinen Küken merken, ich muss raus hier, damit sie Flüge werden. Gott schenkt uns eine Heimat im Himmel. Wir leben sozusagen in zwei Welten, Epheser 2, Verse 6 und 7. Und er erweckte uns zusammen mit ihm und setzte uns zusammen mit ihm in den himmlischen Bereichen in Christus Jesus. Merken wir, er spricht in der Vergangenheit. Es wurde mit uns so verfahren. Gott schenkte uns dieses Leben in den himmlischen Bereichen, damit er in den kommenden Weltzeiten zur Schau stellte den unermesslichen Reichtum seiner Gnade in Freundlichkeit gegen uns in Christus Jesus. Gott schenkte es uns am Tag unserer Wiedergeburt, am Tag, wo wir ihm unser Leben anvertrauten, schenkte Gott uns eine Heimat, die nicht hier ist, eine Heimat, die oben ist. Jesus sagt, und ich gehe zum Vater und dort sind für euch Wohnungen bereit. Und wenn es nicht so wäre, so würde ich sagen, ich würde euch die vorbereiten. Kolosser 2, Vers 20. Wenn ihr also zusammen mit dem Christus den elementaren Dingen der Welt starbt, was lasst ihr euch wie in der Welt lebende Satzungen auferlegen? So manch einer wird sagen, es ist weltfremd. Was meinst du damit? Ihr sollt nicht mit den Gedanken nicht hier sein, sondern oben. So ein Mensch ist ja nicht lebensfähig. So ein Mensch ist weltfremd. Aber ich denke schon, dass wir besonders dann, wenn wir Gott in unserem Herzen haben, wenn Jesus Christus in unserem Herzen wohnt, besonders dann realistisch auf diese Welt blicken können. Und besonders dann können wir effektiv leben. Nicht weltfremd, nicht abgehoben in den himmlischen Bereichen, sondern wirklich effektiv für den Herrn leben. Ich denke nicht, dass der Apostel Paulus damit meint, dass wir ständig in irgendwelchen Gedanken versunken an das Himmlische da sein sollen, sondern dass er klar und deutlich meint, unser praktisches Leben hier soll komplett durchdrungen sein von dem Gedanken, ich bin ein Bürger des Himmels und deswegen handle ich jetzt so. Und deswegen habe ich eine Aufgabe hier auf der Erde. Deswegen habe ich eine Aufgabe, Jesus zu verkündigen. Deswegen habe ich die Aufgabe, ihn wiederzuspiegeln. Keine Weltfremdheit, nein, sondern ganz klares Pflichtbewusstsein. Ganz klares Wissen darum, was kommen wird. Und ein ganz klares Wissen darum, was jetzt geschieht. Ein klares Wissen darum, was geschehen ist. Kolosser 3, Verse 1 bis 4. Wenn ihr also mit Christus erweckt wurdet, sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist, denn ihr starbt Und euer Leben ist verborgen worden zusammen mit Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben geoffenbart werden wird, dann werdet auch ihr zusammen mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Jesus Christus ist unser Herr und er lebt in uns. Und wenn wir jetzt den Menschen nicht klar und deutlich, wenn wir nicht die Fähigkeit haben, ihnen es weiterzugeben, dass Jesus Christus unser Herr ist, vielleicht sind wir zu schüchtern, so wie ich das oft bin, so können wir wissen, es wird ein Tag kommen. Es wird ein Tag kommen und Jesus Christus kommt auf diese Erde, uns abzuholen. Und dann werden wir alle offenbar werden. Dann wird es sich klar zeigen, er ist unser Herr. Dort ist unsere Heimat. Dort ist unsere bürgerliche Heimat. Und manch einer wird dann aufmerken und sagen, ich hab's doch gewusst. Es war nicht nur ein ganz netter Mitarbeiter, sondern er hatte einen anderen Hintergrund, er hatte einen anderen Grund. Er gehörte Jesus Christus. Dort werden sie es erfahren. Aber natürlich ist es gut, wenn sie es auch hier erfahren. Wir sprechen oft mehr mit unserem Tun, mit unserem Reagieren, mit dem, was wir sagen, aus, als wir denken. Und ich freue mich jedes Mal, wenn Menschen uns darauf ansprechen, wenn Menschen mich darauf ansprechen. Niemand sieht, dass wir Christen sind, vielleicht, aber sobald wir anfangen zu handeln, merkt man es bald. Philipper 1, Vers 27 lesen wir, da werden wir aufgefordert, so zu handeln. Allein führt den Lebenswandel als Glieder eines Gemeinwesens in einer Weise, die der guten Botschaft des Christus würdig ist, damit, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, ich von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist, mit einer Seele zusammen ringt und kämpft in dem Glauben an die gute Botschaft. Es ist eine Aufforderung an uns, dass ihr feststeht, dass ihr zusammen handelt, dass ihr so wandelt, so lebt, als Christen, als jemand, der Jesus Christus gehört. Nun, als nächstes wollte ich darüber sprechen, dass wir einen Retter erwarten. Ein Retter, der kommen wird und uns retten wird. Nun wird so manch einer sagen, haben wir nicht schon einen Retter, sind wir nicht schon Gerettete? Und ich werde das mit den Worten von Herbert Janssen sagen. Er sagt, die Bibel, die Schrift spricht von der Rettung in drei Abschnitten. Erstens, wir wurden gerettet bei unserer Bekehrung. Zweitens, wir werden jeden Tag gerettet von der Macht der Sünde. Und drittens, wir werden gerettet werden. Einstens, wenn er wiederkommt, von der Gegenwart der Sünde. Wir wurden gerettet damals, als wir ihm unser Leben gaben. Wir bekamen unendlich viel von ihm. Wir bekamen einen neuen Menschen. Wir wurden wiedergeboren. Wir bekamen die Kindschaft Gottes. Wir bekamen die Bürgerschaft im Himmel. Wir wurden gerettet von der Strafe der Sünde. Jemand starb für uns, für unsere Sünde, damit wir nicht mehr belangt werden können für diese Sünde. Wir wurden gerettet von dieser Strafe. Vielleicht ist jemand heute hier, der dieses noch nicht geregelt hat in seinem Leben. Und ich wünsche es dir von ganzem Herzen, dass du es heute erledigst. Und du sagst, Herr, ich möchte dein Opfer für meine Sünde ganz klar annehmen. Du starbst für meine Sünde, damit ich dafür nicht sterben muss. Das ist der erste Akt der Rettung Gottes. Gott rettet dich, er möchte dich retten. Nimm sein Opfer an. Das Zweite ist, wenn du dieses tust, hast du die Zusage Gottes, dich jeden Tag zu retten. Und zwar von den Wirkungen, von der Kraft der Sünde. Die Sünde ist, denke ich, stark genug und jeder von uns weiß, wie stark sie ist. Sie lockt uns und wir lesen in Römer 7, der Apostel Paulus, man würde es von ihm nicht erwarten. Aber er beschreibt seinen Zustand und sagt, o ich armer Mensch, wer erlöst mich von diesem sündenverfallenen Leib? Er hat dagegen zu kämpfen. Wer hat das nicht? Und wir wissen, dass Gott uns die Kraft schenkt. Gott kann uns bewahren, er kann uns retten von dieser Versuchung, von der Macht, von der Kraft der Sünde. Er tut es jeden Tag und ich bin ihm so dankbar dafür. Und mein Gebet ist jeden Tag, dass er mich davor bewahrt, dass er mich rettet alltäglich von der Macht der Sünde. Wir erwarten aber einen Retter, schreibt der Apostel Paulus, wir erwarten ihn. Es wird noch eine Rettung kommen, und zwar von der Allgegenwart der Sünde. Von der Gegenwart der Sünde. Er wird uns retten. Dort wird es keine Sünde mehr geben. Dort wird es Herrlichkeit geben. Und ich freue mich schon so sehr darauf, auf meine bürgerliche Heimat dort oben im Himmel. Es wird keine Versuchung mehr geben. Es wird auch keine Krankheit mehr geben. Und ich stelle mir vor, ich werde dann auch eine saubere Stimme bekommen, dass ich ihn noch besser loben kann. So manch einer freut sich auf den Himmel und sagt, dort werde ich endlich wieder gesund sein. Dort sehe ich meine Lieben wieder. Dort sehe ich meinen Herrn Jesus Christus. Als erstes will den Heiland dich dort sehen, singen wir in einem Lied. Diese Herrlichkeit verspricht uns unser Herr. Und er wird kommen und wir haben hier gelesen, von dort, aus dieser bürgerlichen Heimat erwarte ich einen Retter. Und er wird mich endgültig, mein innerer Mensch ist gerettet. Aber mein äußerer Mensch, der befallen ist von der Sünde, der wird gerettet werden. Der wird umgewandelt werden. Wir bekommen einen neuen Leib. Und davon spreche ich jetzt weiter. Von dort erwarte ich meinen Veränderer, jemand, der mich verändert, meinen Umgestalter. Und wie wir gelesen haben in Vers 21, der unseren Leib der Niedrigkeit umwandeln wird, damit er seinem Leibe der Herrlichkeit gleichgestaltet wird, nach dem Wirken seiner Kraft. Menschen machen sich viele Gedanken darüber, wie es dort sein wird. Und ich denke, oft sind das verschwendete Gedanken. Aber ein wenig mache ich mir auch Gedanken darüber. Und das wollte ich hier weitergeben. Und zwar merken wir, der Herr Jesus bekommt einen neuen Leib. Er steht aus dem Grabe auf mit einem neuen Leib. Und er wird uns genannt als Erstling von den, als Erstgeborener. Nun sehen wir aber, dass sein Leib, dass er sich ähnelt, aber dass der doch anders beschaffen ist als unsere menschliche Leiber. Die Jünger sind in einem geschlossenen Raum, kein Mensch kann dort hinein, mit einem Mal steht Jesus da drin. Die Jünger können ihn anfassen, er ist berührbar, er kann essen, aber dennoch kann er durch verschlossene Türen gehen. Und jemand sagte, wir können es zwar nicht erklären, aber ganz unmöglich scheint es uns doch nicht, in Anführungsstrichen. Und zwar, jemand, der sich in Physik oder Chemie auskennt, der weiß, dass jedes feste Material, das wir in unserer Hand halten, das wir anfassen können, in Wirklichkeit kein festes Material sondern es besteht aus ganz vielen kleinen Atomen, die immer in Bewegung sind, die ganze Zeit. Und von daher gesehen ist das gar nicht so unmöglich, durch etwas hindurchzugehen. Aber das sind nur menschliche Überlegungen. Wir wissen aber, dass wir alle so einen Leib bekommen werden. Und Jesus ist der Erste, der diesen Leib bekommen hat. Wir lesen in 1. Johannes 3, Verse 1 bis 3. Seht, welche Liebe der Vater uns gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollten. Deswegen kennt die Welt uns nicht, weil sie ihn nicht kannte. Geliebte, wir sind nun Kinder Gottes und noch wurde nicht offenbar, was wir sein werden. Aber wir wissen, wenn er offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, weil wir ihn sehen werden, so wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung hat, auf ihn hat, heiligt sich selbst immer wieder, so wie er heilig ist. Es ist eine Aufforderung an uns, an einen jeden von uns, sich zu heiligen. Natürlich ist das Geschenk der Rettung, das der Geschenk der Gnade, ist Gottes Angelegenheit. Gott schenkt uns das. Aber es gibt immer auch die zweite Seite von der Medaille. Und zwar werden wir hier ganz klar aufgerufen, uns selbst zu heiligen. Immer wieder darauf bedacht sein, unser Leben so zu verändern, uns zu bestreben, danach zu strecken, Jesus ähnlich zu werden. Wir werden einst dort sein. Und der Apostel sagt, wir wissen noch nicht, was wir sein werden. Aber wir wissen, dass wir mit Herrlichkeit überkleidet sein werden. Dass dieses, was jetzt verborgen in unserem inneren Menschen da ist, einst auch am ganzen Menschen zu sehen sein wird. Es wird herrlich sein. Wir werden mit Herrlichkeit überkleidet. Nun, was ist Gottes Absicht mit uns? Was möchte Gott, dass wir, oder was ist die Absicht Gottes mit all dem, was er mit uns tut in unserem Alltag? Wir lesen es in Römer 8, Verse 27 bis 29. Ich werde nur den 29. Vers lesen. Aber da spricht er davon, dass das, was uns im Leben begegnet, das, was uns widerfährt, das, was wir erleben, Freuden oder auch Leid, dass dieses alles zu etwas Nütze ist. Es hat einen Zweck. Wir lernen diesen Vers sehr gerne auswendig und vergessen dabei, dass das einen Zusammenhang hat mit dem 29. Vers. Und der 29. Vers sagt, weil er die, die er im Voraus kannte, auch im Voraus bestimmte, seinem Ebenbilde, dem Sohne, gleichgestaltet zu sein. Das ist die Absicht Gottes mit uns in unserem Alltag. Er möchte, dass wir durch das, was wir erleben, das wird gezielt in unser Leben hineingetan, damit wir seinem Sohne gleichgestaltet werden. Ein älterer Mann wurde mal gefragt, oder sie begegneten sich zusammen, sein alter Freund, sie kannten sich schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Und der Freund sagt zu ihm, du hast dich gar nicht verändert. Das sollte ein Kompliment sein. Und da sagt dieser Mann, wie schade. Ich möchte mich verändern. Ich möchte Jesus ähnlich werden. Ist das unser Wunsch? Ist das unser Streben? Uns zu verändern. Jesus ähnlicher zu werden. Immer ähnlicher. Der Mensch wurde zum Ebenbilde Gottes geschaffen. Und ich kann mir Adam und Eva gar nicht vorstellen, wie sie im Garten Eden sind. Sie sind im Bilde Gottes geschaffen. Ein sauberer Lebenswandel, ein Mensch, der geheiligt ist. Ohne Flecken, ohne dunkle Innenseiten, ohne alles. Er ist rein, er ist sauber, er tut, was Gott will. Er ist ein Ebenbild Gottes. Und mit einem Mal kommt die Sünde in das Leben dieser Menschen und sie werden verunstaltet. Etwas Dunkles kommt in ihr Leben und Gott sagt, oder Gott vertreibt sie aus dem Garten. Der Mensch ist verstümmelt. Er hat nicht mehr die Fähigkeit, mit Gott zu verkehren. Er hat nicht mehr die Fähigkeit, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Und dann schickt Gott seinen Sohn auf diese Erde, ein Ebenbild Gottes. Und Jesus sagt zu Philippus, Philippus, du willst den Vater sehen, sieh mich an. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Ein Mensch hier auf Erden, der aus dem Himmel kommt, der ist Gott ähnlich, eine Kopie Gottes. Und da lesen wir auf einmal in Jesaja, und er wurde verunstaltet so sehr, dass man an ihm nicht mehr einen Menschen erkennen konnte. Für uns, für dich und für mich. Damit wir wieder die Ähnlichkeit Gottes erreichen können. Er möchte uns umgestalten, er möchte uns verändern. Mit all dem, was uns begegnet in unserem Alltag, lassen wir uns verändern. Sind wir darauf bedacht, dass unser Leben, unser Alltag uns nicht weiter weg von ihm bringt, nicht etwas uns so sehr gefangen nimmt, dass wir einfach nicht mehr unsere Gedanken nicht mehr bei ihm haben, sondern dass das alles dazu dient, dass wir hingezogen werden zu ihm, dass andere Menschen durch uns erfahren, wer er ist, dass andere Menschen erfahren, wie Jesus ist, so wie ein Missionar erzählte, er war in Russland in der Gefangenschaft für den Glauben und seine Zimmerinsassen, denen versuchte er auch von Jesus zu erzählen. Und das waren alles rohe Männer und sie sagten, naja, in ihrem Jargon, wer ist das denn? Dein Jesus kennen wir gar nicht. Und lebt er irgendwann mal hier bei uns in Russland oder was ist mit ihm? Und dann versuchte er so irgendwie so ein bisschen denen zu erklären, wer Jesus ist, aber in seiner Art es zu sagen, merkte er, die Leute verstehen ihn nicht richtig, weil sie niemals Worte der Bibel gehört hatten. Und dann hatte er es so versucht, wie der Apostel Paulus es getan hat. Und hat gesagt, wisst ihr, der Jesus, das ist so ein Kerl, das ist so ein Mann, guckt mich an. So wie ich handle, so handelt Jesus. So, und wenn ihr mich seht, so ungefähr, so ist er. Nun, das verstanden sie und dann haben sie ihn beobachtet. Ich denke, das ist gewagt, so etwas zu sagen. Ich wünsche mir aber, dass das in unserem Alltag zum Vorschein kommen könnte. Dass das uns zu Festigkeit verhilft, von der wir vom Anfang gesprochen haben. Dass wir fest werden in unserem Lebenswandel, in dem, was wir tun, in dem, was wir reden, in dem, was wir denken, wo unsere Augen hinschauen, was wir hören. Dass das ein Zeugnis davon sein könnte. Wir haben einen Herrn. Wir haben ein Bürgertum im Himmel. Wir haben einen Retter, der uns gerettet hat und der uns retten wird. Und wir haben einen Umgestalter, der tagtäglich uns umformt, der an uns arbeitet, der so gern möchte, dass wir seinem Sohne ähnlich werden. Das wünsche ich uns. Möge der Herr uns dabei segnen. Ich denke, wir stehen auch auf und beten ihn an. Da, wo es möglich ist, können wir aufstehen. Wir danken dir, unser Vater im Himmel, dass du unser Vater bist, dass du uns annimmst, dass du Mensch geworden bist, hier auf die Erde gekommen bist, um uns Menschen zu zeigen, wer du bist. Danke, Herr, dass du uns eine Heimat gegeben hast. Danke, Herr, dass du uns eine Wohnung zubereitet hast, dort im Himmel, und wir uns darauf freuen können und wissen können, es ist nicht alles aus nach diesem Leben, sondern es kommt noch, das Leben kommt noch. Danke, Herr, dass du uns rettest jeden Tag und dass du als Retter kommen wirst und dann werden wir ganz offenbar werden vor dir und vor anderen Menschen. Ich danke dir, Herr, dass du an uns arbeitest und uns umgestaltest und jeden Tag, Herr, schenkst du uns dieses. Bitte hilf mir, Herr, dass ich nicht aus deiner Schule laufe, sondern dass ich mich umgestalten lasse. Herr, damit ich ein Zeugnis sein kann für dich. Bitte dich, schenk das einem jeden hier, Herr. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du zu uns sprichst, dass du herrlich bist und groß. Du seist angebetet, Herr. Du seist gepriesen. Du bist unser Herr. Amen.